Kooperation, zum einen mit der LMU, zusammen mit Bernhard Goodwin und mit der Deutschen Journalistenschule und auch vertreten hier auf dem Podium durch Henriette Löwsch. Und ja, es freut uns sehr, diese Diskussion jetzt führen zu können mit vier exzellenten Journalistinnen, die selber aus ganz verschiedenen Perspektiven die Situation in den letzten paar Jahren wahrgenommen haben. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz vorstellen, ich fange ganz rechts von mir aus an, Henriette Löwsch, die Leiterin der Deutschen Journalistenschule, den meisten hier dadurch auch sicherlich sehr vertraut, also die Deutsche Journalistenschule muss ich sicherlich nicht vorstellen. Henriette Löwsch ist seit letztem Jahr die Leiterin, ist auch Professorin für Journalismus in den USA und hat selber natürlich sehr lange in dem Bereich gearbeitet. Und ja, wir sind natürlich sehr gespannt, wie das sozusagen vielleicht auch aus dieser sozusagen wissenschaftlichen Perspektive von ihr aus wahrgenommen wird, die Situation. Noch eine Wissenschaftlerin, ehemalige Journalistin, direkt neben mir, Friederike Herrmann von der Katholischen Universität in Eichstätt. Wir haben vorhin auch schon mal von ihr gehört über die Frage der Narrative in der Berichterstattung über Flucht. Und jetzt nachher hören wir noch ein bisschen was Konkreteres genau zu diesen Narrativen. Dann links von mir Katharina Lobenstein, Redakteurin der Zeit, die sehr intensiv auch über Flucht und Flüchtlinge in den letzten Jahren berichtet hat. Also hier auch nochmal ein ganz praktischer Einblick in die Berichterstattung über unser Thema. Und dann ganz links außen Fatema Mian, ehemaliges Vorstandsmitglied der Neuen Deutschen Medienmacher und Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks. Also hier auch nochmal sozusagen sowohl eine journalistische, eigentlich ja, eine journalistische Perspektive aus dem Rundfunk, aber eben auch der Neuen Deutschen Medienmacher.
Fernsehen,
also aber dann sozusagen nochmal eine andere Perspektive von dort. Genau, und ich würde gerne so einsteigen, um einfach vielleicht auch verschiedene Eindrücke, zum Teil persönliche und professionelle Einblicke zu bekommen von 2015. Frau Löwsch, wie haben Sie erlebt 2015 die Berichterstattung über Flucht und Flüchtlinge? War das Berichterstattung und Journalismus wie eh und je oder eine Ausnahmesituation für Sie?
Also ich muss erst mal vorausschicken, dass ich ja zu der Zeit oder fast die gesamte Zeit in den USA war. Das heißt, ich habe so aus so einer ziemlich großen Entfernung beobachtet, wie die deutschen Medien berichtet haben und kann deswegen, weder habe ich irgendwelche wissenschaftlichen Erkenntnisse, noch kann ich irgendwie so im Detail, ich kann eher allgemein sagen, was mir von dort aufgefallen ist. Also zunächst mal, natürlich gab es da so Stufen. Das erste war diese Euphorie am Anfang. Weiß ich nicht, die irgendwie so von diesem Wir schaffen das und Bilder vom Münchner Hauptbahnhof gekennzeichnet war. Da muss man auch sagen, dass in den USA zumindest in eher, sagen wir mal so, liberalen Kreisen und Medien, das schon auch sehr, sehr gefeiert wurde, auch die Kanzlerin sehr gefeiert wurde. Und dann aus der weiten Entfernung gab es eben keine graduelle Veränderung, sondern es gab diesen Sündenfall und dieser Sündenfall war eben Köln. Also war die Silvesternacht von Köln, die dann plötzlich so einen Kontrapunkt da setzte in der Wahrnehmung. Also jetzt wirklich, ist es wirklich sehr grob, wie ihr alle merkt. Also was haben die Medien da falsch gemacht? Sie haben alles falsch gemacht, Katastrophe. Nicht nur haben aber die Medien alles falsch gemacht, sondern jetzt merkt man auch, die Politik war falsch und so. Und seither, glaube ich, würde ich mal sagen, befinden sich die Medien auf so einer Art Kreuzweg, ja, und der reicht, der hat so ganz unterschiedliche Stationen und die reichen von so einem Hinterfragen des eigenen Tuns und dazu gehören, zu diesem Hinterfragen würde ich sagen, gehören zum Beispiel die Variante ja, Robin Alexander, die Getriebenen, das, oh Gott, wir hätten da mal genauer hingucken sollen, weil das war ja in Wirklichkeit alles gar nicht klug, was unsere Regierung gemacht hat. Also so eher im, sagen wir mal, medienintellektuellen Talkshow-Plapper-Bereich. Eben so ein Hinterfragen der Politik und der Berichterstattung bis über so einen, ich würde es vielleicht nennen, eher mit spitzen Fingern das Thema jetzt anfassen wollen. Also ich habe mich damals, dazu muss ich in Klammern sagen, dass ich zu der Zeit dann auch 2016 so eine Reportagereise gemacht habe mit Studenten aus Montana nach Berlin. Und da haben wir mit vielen Medienvertretern gesprochen und da war sehr stark, dass die sich ständig den Kopf zerbrechen, besonders beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sollen wir das jetzt bringen, sollen wir das nicht bringen? Also da wurde vor allem hinterher immer gesagt, ja, aber da war doch ein Anschlag auf ein Flüchtlingsheim. War das dann ein lokales Thema oder erreichte das überhaupt den Level von, sagen wir mal, ZDF-Morgenmagazin? Andere Sachen, also kann ich gerne noch näher drüber eingehen, aber es gab eben so ein ständiges Hinterfragen und auch so in Kombination mit so einer Angst, sich dem Thema überhaupt zuzuwenden, weil man dann garantiert Hasskommentare, böse Mails, Kritik von allen Seiten bekommt. Also so, das ist so ein Teil von diesem Kreuzweg für mich und andere Stationen sind dann tatsächlich in gewisser Weise so ein vorauseilender Gehorsam schon. Das, finde ich, merkte man besonders dann wieder in der Wahlkampfberichterstattung, wo es ja auch stark um die Migrationsfragen ging, mit der Diskussion, es werden jetzt eigentlich viel zu viele Leute von der AfD eingeladen und so weiter, bis hin zu so einem Punkt, wo mir inzwischen Leute sagen, Flüchtlingsproblematik, komplett toxisches Thema. Sinnlos, da irgendein, also als freier Journalist oder freie Journalistin da irgendwas vorzuschlagen oder zu pitchen, das will überhaupt niemand mehr hören. Ja, aus so einer Mischung von Übersättigung und irgendwie, ja, wir wollen uns da keinen Ärger machen. Okay, vielleicht noch ein kurzer Satz, was ich meine oder eher so eine These, was ich jetzt meine, dass eigentlich aber gemacht werden muss im Journalismus und interessanterweise ist in dieser Thematik ja ganz parallel, was in der Politik gemacht werden muss und was im Journalismus gemacht werden muss, nämlich jetzt endlich mal aufhören, ständig nur zu reden über Obergrenzen und wie verhindern wir jetzt, dass mehr Leute kommen, sondern eigentlich ist die Story ja, was passiert mit den Leuten, die jetzt hier sind. Und das ist halt ein unglaublich komplexes und schwieriges Thema, wo es auch sehr stark auf Einzelne ankommt und wo wir auch irgendwie Wege finden müssen, uns mit ganz schwierigen Fragen wie Kriminalität und so weiter, wie wir damit umgehen. Ja, das ist für mich die Herausforderung für den Journalismus jetzt. Und die wird zu wenig wahrgenommen aus den ganzen Gründen, die ich, glaube so ein bisschen versucht habe herzuleiten.
Ja, vielen Dank. Also nicht nur eine Perspektive aus den USA, sondern so eine Metaperspektive überhaupt. Aber ich glaube, vielleicht die verschiedenen geografischen Perspektiven sind vielleicht tatsächlich verschiedene Perspektiven, die wir ja vom Podium haben. Frau Hermann, Sie waren eher ein bisschen näher dran hier in Deutschland. Hat sich das hier aus Deutschland für Sie anders dargestellt?
Ich muss korrigieren. Als die Willkommenskultur war, war ich auch in den USA. Da war ich in New York. Aber ich war nur in Urlaub da. Also ich bin dann Ende September wieder gekommen. Also das habe ich, aber tatsächlich die Willkommenskultur habe auch gemerkt, wie die Freunde in den USA dann auch sagten, super, was da passiert. Auch schon so ein bisschen skeptisch. Schafft ihr das? Das klang auch schon an. Ich glaube, dass ich habe jetzt so im Nachhinein schon versucht, ein bisschen das aufzuarbeiten, was mit der Willkommenskultur passiert ist. Ich habe noch, kann jetzt nicht mit wissenschaftlichen Ergebnissen wirklich da sein, aber es wird zum Beispiel gerade eine Bachelorarbeit bei mir geschrieben, die ich in den nächsten Tagen kriegen muss. Und da fand ich sehr interessant, die untersucht die Narrative der Willkommenskultur auch wieder, dass eigentlich das Ergebnis war oder ein Ergebnis wohl sein wird, dass sie sagt, es wird fast nur aus der Perspektive der Deutschen berichtet. Und das war ehrlich gesagt auch so ein Verdacht von mir. Also die Flüchtlinge kommen als Objekte vor, an dem sich zeigt, wie toll die Deutschen sind. Jetzt etwas, es ist ein bisschen bös formuliert, ich glaube nicht, dass es nur so bös zu interpretieren ist, aber es war ein Teil davon. Und man kann das vielleicht, wenn man es wirklich als Narrativ in einen Kontext stellen will, kann man vielleicht sogar sagen, das ist dieses Problem, was die Deutschen immer noch mit der überkommenen Schuld aus dem NS haben, da hat es gut getan. Und das finde ich auch gar nicht schlecht, zu sagen, hey, wir sind jetzt andere Deutsche und wir gehen anders mit fremden Menschen um und wir heißen die willkommen und wir können das auch. Und da ist was ganz Positives drin. Ich denke, das darf man auch nicht wegreden, sondern das muss man wirklich wahrnehmen. Und das gibt es meines Erachtens in der Debatte bis heute. Und das wird vielleicht auch ein bisschen zu wenig wahrgenommen, dass ein großer Teil der Deutschen sehr positiv reagiert, dass sie zu helfen versuchen, dass sie zumindest sehen, da sind Menschen in Not und auch wirklich mit echter Empathie reagieren. Das finde ich auch wichtig. Was an der Willkommenskultur vielleicht ein Problem war, war, dass diese Selbstbeweihräucherung der Deutschen dann so weit ging, dass die Flüchtlinge in den Texten gar nicht mehr vorkamen. Also die Studentin hat so einen Text mitgebracht, da war man im Flüchtlingsheim und es geht dauernd nur um die Deutschen. Man sieht keinen Flüchtling. Ne? Also das muss man, ist nicht okay. Und es war eine Form der Idealisierung. Also es war, die wurden sehr gefeiert und natürlich sind Menschen gekommen. Es sind Kriminelle gekommen, es sind Menschen gekommen, die unsympathisch sind. Es waren Menschen in Not, aber es war die ganze Breite. Und diese Idealisierung muss irgendwann kippen. Das sagt einem jeder Psychologe. Die kippt irgendwann ins Gegenteil. Das heißt, es wäre wahrscheinlich besser gewesen, es wäre nicht so sehr das hohe Lied gesungen worden in der Willkommenskultur, zumindest so, wie es sich mir jetzt aus der Ferne darstellt, sondern es wäre von Anfang an ein etwas anderer Level gewesen, wo sozusagen beide Seiten wahrgenommen würden. Sowohl dieses sehr Positive, als auch, dass es natürlich eine Herausforderung und so weiter sein kann und dass es immer Schwierigkeiten gibt, wenn Fremde in ein Land kommen, weil Menschen immer diese beiden Seiten haben. Einerseits Fremdenangst, die haben wir alle, und andererseits schon das Mitfühlen, dass sich Menschen aufnehmen, das ist in Menschen genauso vorhanden. Also ich glaube, das war ein Punkt der Willkommenskultur. Ich bin Ende September zurückgekommen, ich musste wieder an meine Uni, es war nur Urlaub, und habe eigentlich, hat mich Silvester insofern nicht überrascht, als meines Erachtens und auch nach meiner Forschung tatsächlich, ich habe ja dann ab Oktober die Berichterstattung wirklich auch wissenschaftlich verfolgt, das ist viel früher gekippt. Das war schon ab Oktober. Und ich habe, das kann ich jetzt noch nicht so genau belegen, aber ich würde tatsächlich namentlich benennen Politiker wie Herrn Seehofer, die das tatsächlich mitbetrieben haben. Das heißt, Herr Seehofer kam in dieser Zeit alle zwei Wochen, auch wahrscheinlich alle zwei Tage, mit irgendeinem neuen Vorschlag und immer wieder Obergrenze und irgendwelche Heime, wo man die gleich reintut und so weiter. Also auch völlig Vorschläge, wo jeder, der sich in der Materie auskannte, sagt, das ist völlig unrealistisch, ist auch mit den Gesetzen nicht zu machen, was jemand wie Herr Seehofer eigentlich wissen sollte und wahrscheinlich auch wusste. Aber er hat die Meute ein bisschen vor sich hergetrieben dadurch. Also er hat sowohl immer wieder, Merkel hat versucht, dem auszuweichen, aber es ist ihr nicht ganz gelungen. Sie musste immer wieder darauf reagieren. Und auch die Medien haben leider diesen Mechanismus, wenn ein Politiker was sagt, ist das wichtig, dann müssen wir das auch bringen. Und das hat er benutzt. Also da glaube ich, es gibt seit langem in der Wissenschaft die Kritik, dass Journalismus zu stark sich an den Institutionen orientiert, zu stark aus der Institutionenperspektive berichtet, hat mit Recherche zu tun. Man kann zu den Institutionen hingehen, die kann man, darf man fragen. Mit Bürgern recherchieren ist viel schwieriger und was ist da relevant und so. Also das ist eine Tradition, die im Journalismus angelegt ist. Ich will auch den einzelnen Journalisten da gar nichts vorwerfen, aber über die wir wirklich noch mal reden müssen, wenn man sieht, was die für Effekte hat. Und natürlich auch die Wirklichkeit der Helfer und der Flüchtlinge hier viel, viel zu wenig wahrgenommen worden. Also das ist, glaube ich, seit Oktober spätestens passiert, eigentlich auch schon im September, dass die Flüchtlinge zu wenig vorkamen im öffentlichen Diskurs, also nicht, es gab parallele Diskurse, aber in dem großen öffentlichen Diskurs, dass die Helfer zu wenig vorkamen, dass es ein Krisengerede gab, also dass die Krise wirklich auch ein Stück weit herbeigeredet wurde. Es gab natürlich Institutionen, die überfordert waren, aber das ist noch keine Krise, ne? Sie haben es vorhin zitiert, ich hab mal gesagt, dass, wenn wir bei der Wiedervereinigung ständig von der Wiedervereinigungskrise geredet hätten, da hätten wir ganz schön was zerstört. Ne? Und hier war plötzlich sehr schnell die Rede von der Krise und das war schon also lange, lange vor Silvester. Und insofern war für mich Silvester sozusagen nur noch das i-Tüpfelchen, wo sozusagen die vorher produzierten Ängste, die ich vorhin geschildert habe, ihr Bild fanden auf der Domplatte. Und darum hat auch diese Domplatte, die hat ja, also das war ein Ereignis, über das man berichten musste und so weiter, völlig klar. Aber die war ja nun auch nicht, also sie wurde weltweit rezipiert als die Katastrophe. Und Sie wurde also überbewertet, das würde ich tatsächlich sagen. Sie wurde überbewertet insgesamt, auch wenn es, ich nicht sage, das ist kein Ereignis, über das man nicht berichten, mit dem man sich nicht auseinandersetzen, was eine Einmaligkeit hat und wo ich natürlich vieles auch schlimm finde. Das sage ich lieber dazu, nicht, dass das nachher falsch verstanden wird. Aber trotzdem ist die Bedeutung, die es bekommen hat, nur erklärbar aus dem, was vorher passiert ist. Und das hat dann meines Erachtens dazu geführt, dass in den Medien so eine Angst entstand. Auch die sich dann äußerte in diesem, oh Gott, wir müssen kritischer gegenüber den Flüchtlingen berichten, sonst arbeiten wir ja den Rechtsradikalen in die Hände. Das halte ich für eine fatale Haltung. Also ich glaube, Journalisten müssen sich hinstellen und dann zu ihrer Haltung stehen und sagen, das finden wir richtig. Wir glauben zum Beispiel über bestimmten Straftaten nicht, dass sie zu bestimmten Nationen gehören und darum nennen wir die Nation nicht. Und was da im Netz passiert, das ist uns egal. Wir als Journalisten haben bestimmte Haltungen zu vertreten. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Sie haben sich, glaube ich, zu sehr einschüchtern lassen, das ist jetzt ein harter Vorwurf, von diesem Vorwurf, sie verschweigen was, sie haben Angst gehabt, dass sie so von dieser Lügenpresse-Sache und so weiter. Und ich glaube, die wirklich Rechtsradikalen, die kriegt man doch nicht dadurch, dass man plötzlich auf sie einschwenkt. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, es hat da zu viel dieses gegeben, wir müssen die ernst nehmen und wir müssen sozusagen aufpassen, dass wir nicht den Falschen in die Hände arbeiten. Das ist ein bisschen ein Damoklesschwert. Ich habe vorhin auch gesagt, man sollte schon die Ängste der Bevölkerung ernst nehmen. Das ist so ein bisschen die doppelte Seite. Man darf sie nicht irgendwie davor kuschen und sagen, oh Gott, jetzt berichten wir nur noch ganz andere Sachen. Aber ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, zu sagen, eine Angst vor Flüchtlingen ist erstmal was bei Menschen da ist. Und damit muss man umgehen. Und da würde ich dann wieder an Sie anknüpfen, was für meinen Augen auch zu kurz gekommen ist und ganz, ganz wichtig wäre wirklich sozusagen auch zu gucken, wo sind die Visionen, wo sind die Ideen? Das hat die Politik versäumt in der Zeit. Die Politik hat gesagt, Merkel hat gesagt, die können jetzt kommen, aber es hat keiner wirklich Maßnahmen ergriffen, um damit umzugehen und auch jetzt längerfristig. Ich weiß von afghanischen Familien, denen wird gesagt, nee, Deutschunterricht kriegt er nicht, ihr müsst ja eh zurück. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn es schwierig wird mit der Integration. Also sozusagen, es haben die flankierenden Maßnahmen gefehlt von der Politik und eigentlich wäre die Aufgabe des Journalismus, da reinzugehen, das zu kritisieren und ich würde sagen, auch noch einen Schritt weiter zu gehen, zu recherchieren, was gibt es eigentlich für Ideen, was gibt es für Visionen, mit sowas umzugehen und da zum Beispiel zur Wissenschaft zu gehen, aber die ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gibt Institutionen, politische Institutionen, zu denen man da gehen könnte. Es gibt diese, die wir hier haben, über Medien und solche, nicht über Medien, das ist auch gut, aber Mediendienstintegration und neue deutsche Medienmacher, also waren wir jetzt eben weg. Und da hätte man, glaube ich, in meinen Augen mehr tun können. Ja.
Okay, ja, vielen Dank. Frau Rubenstein, Sie waren nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz nah dran, unter anderem auf dem Balkan. Gab es nochmal eine andere Perspektive dadurch?
Also klar, hat man immer eine andere Perspektive, wenn man vor Ort ist. Ich habe zwei Reisen damals gemacht, 2015, und es gab eine Situation, die fand ich ganz interessant. Da stand ich an der serbisch-kroatischen Grenze und es war eine dieser Wochen, in denen wirklich täglich Busse fuhren. Also es war dann schon relativ organisiert, der Transport der Menschen über die Grenzen hinweg oder zu den Grenzen. Und ich hatte unseren Politikchef am Telefon und der so, ja, wie ist denn die Lage? Und es war wirklich so, alle 3 Sekunden fuhr so ein Bus vorbei und das war sozusagen antizipierend, was dann ein paar Wochen später an Zahlen einfach auf einmal in Deutschland auch passierte. Was ich irgendwie so rückblickend ganz, ganz positiv eigentlich fand, weil wir jetzt viel darüber geredet haben, was versäumt wurde und was nicht funktioniert hat. Und es hat, glaube ich, viel nicht funktioniert. Es ist ja auch was passiert, was oft vergessen wird. Es wurde über ein Thema auf einmal berichtet, was schon immer wichtig war und was aber ganz lange in der journalistischen Nische gesteckt hat. Also auch schon 2012, 2013 sind im Mittelmeer Menschen gestorben und auch schon sehr viele Menschen. Und ich habe das damals eigentlich erstmal als einen positiven Impuls empfunden, weil ich mich für das Thema auch interessiert habe. Ich fand das gut, aber ich fand es auch generell gut, dass auf einmal so ein Thema auf den Titelseiten gelandet ist. Ich habe es wie Sie zum Teil sehr hysterisch empfunden, die Debatte. Also ich komme gebürtig aus einem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt und dort war wenig Willkommenskultur und ich habe es dann immer in Verbindung gebracht mit den Bildern zum Beispiel vom Münchner Hauptbahnhof und hatte wirklich das Gefühl, Es ist extrem polarisiert. Ich habe irgendwann mit einer syrischen Unternehmerin mal gesprochen, die hat mich angeguckt, ich habe ein Interview mit ihr geführt, sie hat gesagt, entweder ihr bewerft uns mit Kuscheltieren oder ihr zündet unsere Heime an. So, was ist los mit euch Deutschen? Also ich konnte das nachvollziehen, diese Wahrnehmung. Und was ich bei uns, also ich kann nur für die Zeit sprechen, ich kann jetzt nicht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sprechen, aber was bei uns gut funktioniert hat, ist, dass für uns so ein Anlass war, mal grundlegend über bestimmte Dinge mehr nachzudenken, also gezwungen zu sein, kreativer zum Beispiel zu werden. Also wir haben vorhin, sagten Sie, es wurde immer nur über die Flüchtlinge geschrieben, ne? Und wir haben dann sehr viel darüber nachgedacht in Konferenzen und auch viel gestritten, wie wir diese Menschen eigentlich darstellen. Und es gab ein Interview, da ist es uns, glaube ich, gelungen, den Blick zu verschieben. Wir haben uns irgendwann gefragt, wie fühlen sich eigentlich die Menschen, die hier sind und die immer dieses Label aufgepackt bekommen, ne? Immer, das ist jetzt der Flüchtling. Und dann haben wir damals im Wirtschaftsressort der Zeit ein Interview geführt mit 5 Unternehmern aus Syrien und haben die in ihrer Rolle als Unternehmer angesprochen und erstmal nicht prima in ihrer Rolle als Flüchtling. Und das, was passiert, das fand ich sehr interessant. Die haben auf einmal viel mehr erzählt als in den typischen, auch ja total repetitiven Interviews, die damals geführt wurden. Wann sind Sie geflohen? Mit dem Boot oder mit dem Bus? War das gefährlich? Also das war ja auch, glaube ich, für die Menschen, die wir da interviewt haben, eine Qual. Also so auch die Art und Weise, wie diese Interviews teilweise geführt wurden. Und wir haben dann extrem positive Rückmeldungen von Lesern bekommen, die gesagt haben, ich muss zugeben, es war das erste Mal, dass ich mich reinversetzen konnte in jemanden, weil ich vielleicht selber Unternehmer bin oder weil ich vielleicht Arzt bin, aber mich gefragt habe, wie wäre das denn, wenn ich dann aus meiner Rolle, über die ich mich vielleicht identifiziere, weggedrängt werde und auf einmal jemand anders bin, als der ich mich gar nicht fühle. Also das ist nur so ein ganz kleines Beispiel für Denkprozesse, die bei uns in der Redaktion losgegangen sind. Wir haben sehr, sehr laut gestritten, was ich als bereichernd empfunden habe. Also ich glaube, bei aller Kritik, die ich für total angemessen halte, an dem, was wir Journalisten da gemacht haben, ist auch sehr viel entstanden. Und also, gut,
würde ich sofort zustimmen.
Also, wovon wir auch bis heute noch zehren, glaube ich. Oder wir haben zum Beispiel mal ein Zeitmagazin auf Arabisch und Deutsch veröffentlicht, als es ganz am Anfang dieser großen, großen Bewegungen, weil wir einfach gesagt haben, okay, wir haben jetzt auch Leser, die das vielleicht auch interessiert, die das aber auf Deutsch nicht lesen können. Also so lauter so Kleinigkeiten, die zu einem Umdenken in der Redaktion geführt haben.
Okay, ja, vielen Dank. Frau Mian, Sie sagten vorhin auch schon mal, gerade wurde München schon angesprochen, Sie waren hier in München, also auch so ein bisschen Zentrum der internationalen Berichterstattung. Der Hauptbahnhof war immer eine Zeit lang in den Schlagzeilen. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Also erstens mal ist sehr viel schon gesagt worden, dem ich mich anschließen würde. Und ich habe Ihnen ja vorhin schon gesagt, ich habe mir überlegt, wie ich diese Frage beantworte und ich wollte sie eigentlich persönlich beantworten, weil ich habe den Fernseher abgeschaltet. Das mache ich so seit 9/11, wenn irgendwas Großes passiert, dann schalte ich den Fernseher ab und gehe auf Printmedien, weil ich einfach nicht durch die Bilder verführt werden will. Und was die Bilder betraf, waren die so, dass sie mir auch fremd waren. Also ich fand dieses Beispiel mit den, entweder werden wir mit Kuscheltierchen erschlagen oder eben man zündet die Flüchtlingsheime an. Das war ein Gefühl, was ganz früh bei mir entstand, als ich die Bilder gesehen habe, nämlich das Klatschen. Und dann hatte Böhmermann noch auf Facebook gepostet, dass allen Ernstes eine Gruppe da stand und Freude schöner Götterfunken sang. Und da schließe ich mich Frau Herrmann an, weil ich fing an, für mich einfach nachzudenken, was passiert da, und landete ganz schnell auf das Selbstbild der Deutschen und dachte, endlich können wir dieses Nazi, die Nazi sein der Vergangenheit, auch das, was gerade stattfindet, ja immer wieder stattfindet, können wir endlich abschütteln und können zeigen, dass wir ja eigentlich... Also das Thema Selbstbild war es, dann hatte ich das Glück oder Pech, dass meine eigene Mutter, man muss sagen, ich habe eine deutsche Mutter und einen pakistanischen Vater, meine deutsche Mutter war plötzlich auch Flüchtlingshelferin und ich bekam die Krise am Telefon. Also da war ich also relativ nah dran und merkte, du lieber Himmel. Also da wurde das Flüchtlingsgebäude wurde neben dem Schweinefeld in Freiburg-Tingen aufgebaut und so weiter und so fort. Also schöne Themen kamen da und ich merkte, okay, und ein Thema ist auch in Deutschland, das Leben bekommt wieder auch einen gewissen Sinn. Also wir dürfen zeigen, wir sind gut, wir sind keine Nazis und ich empfinde schon oft eine gewisse Leere in dieser Gesellschaft, die wurde plötzlich mit Inhalt gefüllt. Ja. Man konnte auch seine ganzen abgelegten Klamotten jetzt endlich loswerden, um sich dann wieder neue zu kaufen und so weiter und so fort. Also habe ich mich gefragt, welche Projektionsfläche bieten diese Flüchtlinge? Und eins war ganz schnell auch die Frage, und wann kippt das? So, dann kam aber für mich vor Silvester noch, was mich sehr verstört hat, war, erinnert sich bitte noch jemand an das Kind, wie das hieß, was an die türkische Küste angeschwemmt wurde?
Helen Kurdi.
Das ist Journalistin.
Achso, Entschuldigung.
Brav. Also, auf jeden Fall plötzlich waren die Bilder da und schaut hin und auch von den Journalisten und auch von Spiegeljournalisten und ich merkte einfach, boah, das nimmt Dimensionen an. Das ist Erregungsjournalismus und es ist eben für mich nicht nur die Flüchtlinge. Das fing schon viel früher an. Das ist jetzt die MeToo-Debatte auch. Also ich empfinde, dass ich in einer Dauererregung eigentlich bin und um auch auf dieses Sexuelle einzugehen, also eine Dauererektion, wird mir jeder zustimmen, ist auch nicht so toll. Also die Einzigen, die mir da geholfen haben, war dann tatsächlich Charlie Hebdo, die so krass sowohl diese Aylin Kurdi, das Aylin Kurdi-Bild als Karikatur veröffentlichten, hat das jemand so vor sich. Das war also das eine Zeichnung, genauso wie das Foto, das Kind liegt bäuchlings angeschwemmt und dann ist da eine riesen Werbetafel mit so einem McDonald's-Clown und dann stand da fast geschafft. Und die McDonald's-Tafel, also es war nicht McDonald's, aber so eine Fastfood-Tafel, da konnte man so und so viel Burgers für so und so viel Essen. Also es wurde ein Kontext hergestellt, unsere Gesellschaft auf der einen Seite und dann dieses angeschwemmte, tote Kind. Und ich empfand das als befreiend, aber es war sehr, also die Social Media, in den Social Medien tobte man. Dann kam Köln. Da hat Charlie Hebdo wieder eine tolle Karikatur gemacht. Also ich habe gemerkt, mich hat, komischerweise, ich habe Trost eher bei den Satirikern gefunden. Und ja, und was die Übergriffe betrifft, da dachte ich so, und jetzt sind wir auf der anderen Projektionsfläche gelandet, nämlich der dieser Alten, das waren schon die jüdischen Männer, also es fängt ja vor den Moslems, waren es die jüdischen, nachzuschauen im Museum hier. Das ist wieder diese Angst der anderen Männer, die diese deutsche christliche Frau verführen, vergewaltigen, ich weiß nicht was. Und ich habe das dann auch privat leider in meinem Umfeld erlebt, dass durchaus gebildete Akademiker plötzlich alle Angst hatten um ihre Töchter. Und ähnlich, Entschuldigung, wie bei der MeToo-Debatte, also ich habe gelernt, irgendwo zu sagen, du verpiss dich, aber wie, ja. Aber, und das übrigens mit einer muslimischen Background, also kulturellen zumindest. So, also Sie sehen, es kommen einfach so viele Themen zusammen und deswegen, das wollte ich aber auch genauso vortragen. So war es. Und dann komme ich doch bei meinem Letzten an. Wir haben natürlich auch Beiträge gemacht, also jetzt nicht mehr, aber ich habe die letzten 12 Jahre ein interkulturelles Kulturmagazin mit aufgebaut und als Redakteurin und Autorin dafür gearbeitet. Und wir haben dann auch überlegt, was machen wir. Und als meine Kollegin und ich gingen etwas auseinander, weil sie war eher so, sie war sehr mitfühlend, während ich eher immer so auf Distanz ging. Und dann habe ich einen Beitrag gemacht und der hat mich wieder zurückgeführt auf in die 90er Jahre. Und zwar nicht nur in die 90er, sondern ich habe geguckt, Flüchtlinge. Ja, ich meine, 12,5 Millionen Flüchtlinge hat Deutschland mal aufgenommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und die waren übrigens genauso fremd. Ja. Also das waren die Evangelischen, kamen zu den Katholischen, die Katholischen zu den Evangelischen. Sprechen Sie hier, ja. Man kann ja die Interviews führen hier mit den Wissenschaftlern und E-Mails. Und dann waren es interessanterweise die Boat People. Die interessanterweise war da, dass es anders ging man mit denen um, Ende der 70er Jahre, weil das waren die, die vor dem Kommunismus geflohen sind. Gut, das waren auch nur 40.000. Und dann eben 90er Jahre, an die ich mich ja persönlich noch gut erinnern kann, Jugoslawienkrieg. Und da, Entschuldigung, war es doch genauso. Da kam doch, da kamen die ganzen Naturkatastrophen auf, von wegen Asylantenflut und. Und Helmut Kohl rief den, was hat er gesagt, Staatsnotstand aus. So, also darauf wollte ich noch mal hinaus, dass das, was jetzt passiert ist, sich insofern unterscheidet, dass es hier wenigstens mal eine kleine Euphorie gab. Und in den 90er Jahren gab es eine ziemlich heftige Berichterstattung. Es brannten dort die Häuser, Mölln, Lichtenhagen und so weiter. Und es entstand aber gleichzeitig auch eine Bewegung, die eben bis heute anhält, nämlich die Lichterkette, die meines Erachtens, oh, und jetzt komme ich wieder zurück zur Welcome-Kultur, bis heute anhält. Also die Gesellschaft hat sich gespalten, ja, aber eben es gibt ganz, ganz viel, also wirklich 50-50 kann man sagen, auch die da will keiner mehr zurück.
Ich glaube, ein wichtiger Unterschied zu den 90ern, den ich wahrgenommen habe und den ich interessant finde, ist, dass der Boulevard anders reagiert hat. Also,
das stimmt.
Ich habe zufällig damals, so kurz vor dem September, Oktober, August, September 2015, für eine andere Recherche mir angeguckt, wie 92, 93 nach dem Asylkompromiss dann die Bild-Zeitung berichtet hat. Also die kommen her und lassen sich hier ihre Zähne machen. Die also wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr scharfe Headlines. Und das fand ich interessant, dass der Boulevard am Anfang vor allem die Bild anders berichtet
Refugee,
hat.
Welcome.
Und das ist ja dann auch brutal gekippt, aber ich glaube, das hat was dazu beigetragen, dass die Stimmung am Anfang auch nach außen hin anders wahrgenommen wurde als damals.
Also ich hatte so ein bisschen eine These, weil also in den 90er Jahren war es ja nicht nur das Boulevard, sondern da war auch das Boot ist voll vom Spiegel und so weiter. Und mein Eindruck war so ein bisschen an den Journalismus und vielleicht auch an die Journalismus, den Unterricht hier, Journalismus-Schulen, gab es da einen Lerneffekt? Mein Eindruck war so ein bisschen, das waren auch die Journalistinnen und Journalisten, die durch die Schulen gegangen sind, die diese Beispiele gelernt haben aus den 90er Jahren, wie nicht Bericht erstattet werden soll über so eine Situation. Und dass es zum Teil vielleicht die Überlegung gab, wir machen das jetzt besser, wir machen das anders. War das ein Effekt, so ein Lerneffekt aus den 90er Jahren?
Olewitsch? Boah, ist so lange. Also, und ich kann mich ehrlich gesagt, es war auch gerade so die Zeit, in der ich irgendwie fertig wurde mit der Ausbildung an der DJS. Ich kann mich aber nicht wirklich erinnern, ob das irgendwie an der Schule in irgendeiner Form thematisiert wurde. Also was ich erinnere, aber vielleicht gab es das schon vorher, da müsst ihr mich korrigieren, dass da gefühlt kommt für mich aus der Zeit dieses man tut die Nationalität oder die Herkunft von jemandem nicht nennen, wenn es nicht unbedingt relevant für die Geschichte ist oder sowas. Oder gab es das schon immer?
Nee, ich glaube sogar, das kam später.
Also Kodex 12.1. Also ich habe so den Eindruck, dass ich das in der Zeit gelernt habe. Aber das ist jetzt wirklich alles Stochern im Nebel der Vergangenheit oder sowas. Ja. Also ich kann eigentlich eher was dazu sagen, was sind jetzt vielleicht die Dinge, die man für die Journalismusausbildung aus dieser ganzen Sache lernen kann? Ja,
vielleicht nicht aus den 90er Jahren gelernt, was kann aber Journalismus aus 2015 lernen?
Also ich glaube, es sind so ein paar Aspekte, die hier schon angesprochen worden sind. Das eine ist halt dieses ewige Problem, wenn die Berichterstattung von den Institutionen getrieben wird. also so wichtig die Institutionen sind, aber selbst die Kritik an der Berichterstattung über die Silvesternacht von Köln beruht ja letzten Endes im Wesentlichen darauf, dass, ja, wenn die Polizei das nicht meldet, dann können wir doch nichts dafür, dass wir es dann nicht berichtet haben. Und ich meine, das ist natürlich der Hammer, zu überlegen, dass die Berichterstattung davon abhängt, ob irgendein Polizeisprecher entscheidet, er schreibt was in seine Pressemitteilung. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Oder die ganzen Seehofers und so. Also das ist so eine Sache. Wie kommt man davon weg? Das ist irgendwie schwierig. Mhm. Ja? Wobei ich den Eindruck habe, dass das jetzt speziell an der Journalistenschule hier sowieso die meisten Geschichten, die die Schüler und Schülerinnen realisieren, selbst überlegte, also nicht institutionell getriebene Geschichten sind. Und die Frage ist, warum kippt es dann eigentlich, sobald die dann im Beruf sind? Mhm. Also sobald sie in den Redaktionen sind, warum geht es dann ganz schnell in eher so eine Routine über? Das ist das eine. Das andere, was hier schon angeklungen ist, ist eben die Kreativität. Also wie kann man, diese unglaublich interessanten Projekte, im Zusammenhang mit der Flüchtlingsfrage, aber auch im Zusammenhang mit der Rechtspopulismusfrage und der Entfernung zwischen den Eliten und dem, da sind ja wirklich ganz tolle Sachen entstanden. Und ich glaube, das ist total toll für die Journalistenausbildung jetzt, weil das sozusagen so die Leitbilder sind. Also sowas sollten wir auch machen oder solche Projekte könnten wir auch machen. Verstehen Sie, was ich meine? Also es ist nicht mehr nur, also es sind unheimlich viele Sachen, haben Qualitätsmedien in Teams gemacht, sichtbar in Teams entwickelt. Und das ist, glaube ich, eine ganz schöne Vorlage für die Journalismusausbildung.
Vor allem eine Kritik, die Sie jetzt vorhin formuliert haben, war, es gab eine Idealisierung. 2016 wurde diese Idealisierung mit dem Schlagwort Willkommensjournalismus kritisiert. Würden Sie dem dann zustimmen? War es ein Willkommensjournalismus 2015?
Das war schon ein Kampfbegriff mit dem Willkommensjournalismus. Ja. Also ich habe es ja vorhin auch gezeigt in meinem Vortrag, wie die FAZ, von denen der dieser Vorwurf sehr stark kam, da auch für Öffentlich-Rechtlichen aus bestimmten Gründen eingeprügelt hat. Und wie sozusagen die Berichterstattung, das war ja nicht erst 2016, das war ja schon 2015, dass Ihnen das vorgeworfen wurde. Und mein Seminar sagt, das soll Willkommensrundfunk sein. Wir finden, dass das eher sozusagen diese Metapher von der Überwältigung bedient. Also das würde ich wirklich, das gibt es ja leider im Moment sehr häufig, dass die Öffentlich-Rechtlichen, die man kritisieren muss und kritisieren darf, aber dass sie so mit so einem Pauschal Etikett bis hin zum Staatsrundfunk abgetan würden. Und da würde ich diesen Willkommensrundfunk auch einordnen. Das war ein Kampfbegriff. Das war nicht falsch. Ja. Also bei allem, was ich vorhin gesagt habe, solche Sachen wie Willkommenskultur, die erfinden ja nicht die Medien. Die sind im allgemeinen Diskurs vorhanden und wir haben ein paar sehr gute Erläuterungen gehört, weshalb die auch reinkommen und die Medien greifen es dann auf. Aber ich glaube nicht, ich habe nicht in dem, was ich untersucht habe, Hinweise darauf gefunden, dass sozusagen die Medien, und das heißt, es wird ja eigentlich damit transportiert, dass die Medien Fakten verdreht haben oder einseitig berichtet haben. Natürlich passieren Fehler, aber nicht systematisch versucht haben, sozusagen das mit den Flüchtlingen schön zu reden. Eher im Gegenteil. Eher im Gegenteil. Und insofern ist das muss man sich einfach nicht anziehen. Also das ist das, wenn ich sage, bewahrt Haltung und sagt einfach, okay, sonst halt schimpfen.
So. Ja. Geht das tatsächlich so in der Redaktionsarbeit, gerade dieser Vorwurf mit Fake News, Lügenpresse, kann man das ganz ignorieren oder beeinflusst das dann auch die Berichterstattung über Flüchtlinge?
Also es beeinflusst sie, weil man weniger Zeit hat, Bericht zu erstatten und mehr Leserbriefe beantworten muss. Ja, ganz einfach. Also es ist mittlerweile, wenn man das ernst nimmt, ein riesengroßer Zeitaufwand geworden, sich auseinanderzusetzen und extrem frustrierend, wenn bei so einer Auseinandersetzung dann was zurückkommt, wo man merkt, okay, man hätte sich es auch sparen können. Ist nicht immer so, ist auch manchmal sehr fruchtbar, aber
aber es macht also ein vermeintlicher Vertrauensverlust in die Medien beeinflusst jetzt nicht unbedingt, wie man über Flüchtlinge berichten könnte oder sollte oder dass man vielleicht andere Themen nochmal aufgreifen muss.
Doch, also mich beeinflusst es schon insofern, als dass ich mir noch mehr Gedanken darüber mache, was ich tue. Also, dass ich mich stärker hinterfrage und das finde ich erstmal jetzt nicht schlecht, dass das passiert. wenn Sie da, also wenn Sie so meinen, schreibt man anders schon im Voraus einen Gehorsam, damit man sozusagen nicht so vollgekübelt wird mit Hass danach, das glaube ich passiert nicht. Kenne ich auch keinen Kollegen, dem das so geht. Ich glaube, dass generell ja nicht nur bei dem Thema Flucht, sondern auch beim Thema Russlandpolitik zum Beispiel, wir ja massiv in Frage gestellt wurden in den letzten Jahren. Und ich glaube, das Beste, was man daraus machen kann, ist, sich an den Punkten, wo die Leute vielleicht recht haben, wo wir zu wenig Quellen befragen, wo wir vielleicht irgendwie zu schnell zu Schlüssen kommen, uns mehr zu hinterfragen. Ich glaube, das ist das, was wo ich sagen würde, das kann man da als was Konstruktives rausziehen.
Und haben Sie das Gefühl, dass es so etwas wie ein Überdruss gibt? Sie haben ja nicht nur 2015, 2016 darüber berichtet, das ist für Sie immer noch eines der zentralen Themen, zu denen Sie schreiben, recherchieren. Gibt es bei Ihnen in der Redaktion oder bei den Leserinnen und Lesern dann eine Übersättigung, Überdruss?
Also interessanterweise, wenn man sich die Zugriffszahlen auf Zeit Online anguckt, wo ja ein Teil unserer Artikel auch aus der gedruckten Zeit eingespeist wird, auch frei zugänglich, sind das immer noch die Artikel, die am meisten geklickt werden. Das finde ich interessant, weil das echt, ich glaube, es ist ein Großteil Aufregung, aber es ist auch ein Teil, wenn man die Kommentare liest, wirklich immer noch Interesse. Und ich glaube, meine Vermutung ist, dass das die Menschen sind, die paar Millionen, die sich tatsächlich in ihrer Nachbarschaft immer noch befassen mit Leuten, die nach Deutschland geflohen sind. Und insofern ist das Interesse ist nicht so, es ist nicht so eine krasse Konjunktur, die dann auf einmal zurückgegangen ist. Was es natürlich aber schon ist, ist repetitiv. Also man muss viel mehr Umdrehungen machen, um eine gute Geschichte anzubieten, die man in der Konferenz auch durchbekommt, mit viel Platz, mit einer Präsenz irgendwie weit vorne, vielleicht sogar in einem Titel. Und das empfinde ich aber als etwas total Schönes, weil es einen herausfordert. Also es ist ja auch noch lange nicht vorbei. Also ich sitze gerade an einer großen Recherche über die Frage, was passiert, wenn man in Deutschland lebt als Afghanin, ich habe es vorhin in einer kleineren Gruppe schon mal angedeutet, und auf einmal feststellt, ich bin geflohen aus einem Land, was mich als Frau nicht akzeptiert, und auf einmal wohne ich in einem Heim und da geht es genauso weiter, weil ich nur mit Afghanen zusammenlebe. Also solche Probleme, die fangen ja jetzt erst an, die Menschen sind untergebracht, kommen vielleicht gerade aus den Integrationskursen, sie sind vielleicht psychisch an einem Punkt angelangt, wo überhaupt erst die Psyche auspacken kann und man überhaupt erst Bewältigungsmechanismen einsetzen. Und all das ist ja aus einer journalistischen Perspektive immer noch sehr, sehr spannend. Also das ganze große Riesenthema Integration fängt in meinen Augen gerade erst richtig an, und das erfordert Kreativität, das erfordert auch irgendwie eine gewisse Vehemenz, sich vor seinen Chefredakteur zu sagen und zu sagen, nee, wenn wir 2015 jeden zweite Woche einen Titel gemacht haben, dann müssen wir jetzt auch hingucken, was mit den Leuten passiert. So, manchmal klappt es, manchmal nicht. Und ich finde das nicht schlimm. Ich finde das eher gut. Mhm.
Ist es denn im Bayerischen Fernsehen auch so, da hat es auch so Veränderungen gegeben in den Medien, im Alltag?
Ich muss ehrlich gestehen, dazu kann ich nichts sagen.
Sollte es denn Veränderungen geben in den Medien? Wie könnten die aussehen als Lehren?
Also wenn ich von mir selber spreche wieder, ich merke, ich gehe immer noch in diese Narrative, die mich packen. Und ich meine jetzt nicht im Sensationssinne, also nicht in Unterhaltung. Ich kann zum Beispiel auch keine Talkshows mehr anschauen, über die haben Sie ja heute gesprochen. Also nicht mal Anne Will, obwohl sie mir sympathisch ist, weil es mich nervt. Aber, und da muss ich tatsächlich sagen, immer wieder in der Zeit lande ich bei Reportagen, und da kann ich auch richtig krasse Geschichten dann lesen, die packen mich immer noch. Also für mich ist es tatsächlich auch viel eine Frage, eine stilistische Frage, wie nah bin ich einem Menschen gekommen. Es ist, also vielleicht bin ich dazu auch zu sehr eine Kulturtante, aber guter Journalismus ist für mich am Ende, dass ich etwas verstanden habe, mich selbst in Frage stelle und nicht befriedigt worden bin einfach nur. Das auch, aber das mache ich dann anders. Dafür gucke ich Netflix oder so. Ja, also da höre gern Rammstein oder was auch immer. Also die Palette ist ja groß. Was mich nervt, ist dieses Entweder-Oder, und das ist auch mit Mein Gott, die Medienschelte, ja, und Lügenpressen, da müssen wir uns gleich wieder, auch die Journalisten werden dann hysterisch und meinen, sie müssen sich jetzt verteidigen. Diese Hysterie ist es, die, nö. Und eine gute Geschichte braucht immer Zeit. Es ist so.
Ja. Wobei wir aus der Wissenschaft sozusagen gucken immer ein bisschen verwundert, wie schnell es in einem Journalismus geht. Wir brauchen eher Jahre und nicht Wochen für etwas. Aber die Probleme oder die Herausforderungen, die Neuerungen sind bei uns eigentlich ganz ähnlich in der Flucht- und Flüchtlingsforschung. Aber eine Sache, die wir festgestellt haben, also wir haben einen großen Anstieg gehabt an Forschungsprojekten. Vorhin wurde unsere Datenbank erwähnt, da haben wir über 560 Projekte gesammelt und haben die ausgewertet, auch wie die sich verändert haben über die Jahre. Es gab einen Anstieg, also 5-mal so viele Projekte 2016 im Vergleich zu 2013, die zum Thema Flucht und Flüchtlinge begonnen wurden. Aber es gab eine ganz starke Verengung, und zwar zum einen auf Deutschland und auf Integration und Teilhabe. Aber ein Großteil dessen, worum es eigentlich bei Flüchtlingen geht, nämlich den globalen Süden, 84% aller Flüchtlinge leben im globalen Süden, werden kaum mehr untersucht. Und auch andere Fragen wie Flüchtlingspolitik oder Migration im Allgemeinen wird viel weniger erforscht. Ist das nicht vielleicht auch eine Herausforderung, ein Problem für die Medienberichterstattung, für die Medien, dass man eigentlich nochmal den Blick weiten müsste und nicht nur schauen müsste, was ist mit der Integration?
Ja, aber ich meine, das ist ja schon was, darüber reden wir jetzt wirklich schon ewig, und diese Problematik, dass wir so fokussiert sind auf Europa und noch die USA, und dass der globale Süden da so immer nicht genug vorkommt und so weiter, also weiß ich nicht, ja, irgendwie schon, aber ich finde es auch wirklich nachvollziehbar, dass sowohl die Konsumenten von Nachrichten und Informationen als auch die, die sie schreiben, recherchieren und so weiter, irgendwie denken, dass das, was physisch in der Nähe ist oder so, halt erstmal im Vordergrund steht. Also damit habe ich mich persönlich irgendwie mal abgefunden. Also so traurig das ist, ja. Also weil so einen dafür zu Felde ziehen, dass man jetzt, weiß ich nicht, wie man das dann machen würde, eine Quotierung und so, egal. Also jetzt, ich will auch nicht zu polemisch werden. Also ich sehe im Moment wirklich vordringlicher, dass wir in unserer eigenen Gesellschaft eben, also die letzten Jahre ja Verwerfungen da aufgedeckt haben, die im Prinzip überhaupt nichts mit Geflüchteten zu tun haben. Ja, Gott sei Dank wissen wir das jetzt, wie tief diese Verwerfungen sind und diese Unterschiede und dieses gegenseitige Misstrauen und das Gefühl, dass diese Angst vor der Zukunft und so weiter. Also ich glaube, das ist irgendwie wahnsinnig, also ich sehe das tatsächlich auch irgendwie als gefährlich an und finde es wichtig, dass wir uns darauf konzentrieren. Klar, wäre es auch gut, wenn wir und so weiter. Also es ist ja nur wir müssen ja mit Knappheit umgehen, Knappheit von Zeit, Knappheit von Aufmerksamkeit und so weiter. Und wenn ich mir das angucke, diese Knappheit, dann ist es nicht meine Priorität zu sagen, der globale Süden muss mehr vorkommen.
Aber er kommt ja mehr vor. Also meine Wahrnehmung ist, dass er seit dem Punkt mehr vorkommt, als uns die Politiker, die Regierungspolitiker in meinen Augen eine totale Steilvorlage geliefert haben. Nämlich in dem Moment, wo, das war damals nach dem Valletta-Gipfel, als sich die EU Staats- und Regierungschefs zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir müssen mehr Geld nach Afrika stecken, ne, immer der erste Reflex, und auf einmal das Wort der Fluchtursachenbekämpfung im Raum stand, ganz groß, und in jeder Debatte dieses Wort benutzt wurde, um Abschottung, welcher Art auch immer, zu rechtfertigen. Und das ist natürlich für einen Journalisten ein totaler Reflex, dann guckt man hin, was bedeutet das denn? Wie sieht denn eure Handelspolitik aus? Wohin liefert ihr Waffen? Also ich glaube, dass es, in meiner Wahrnehmung zumindest bei uns in der Redaktion, hat das dazu geführt, dass wir solche Geschichten mehr gemacht haben. Ich habe es selber gemerkt, wenn mein Chef auf einmal bereit war, mir Reisen zu bezahlen, die er mir vorher nicht bezahlt hätte, in afrikanische Staaten oder längere Recherchen. Wir haben mittlerweile eine Korrespondentin im Senegal, die wir vorher nicht hatten. Also bei uns hat sich da relativ viel getan. Und ich finde auch, der Spiegel hat öfter Geschichten gemacht, wo ich so mir hätte vorstellen können, dass sie da vor 3-4 Jahren vielleicht noch gesagt haben, kann die Taz machen oder so. Also in meiner Wahrnehmung ist das mehr geworden.
Es wäre natürlich echt interessant, das mal ja, irgendwie so über die Bandbreite der Medien hinweg nachzuprüfen, weil also ich glaube, insgesamt jetzt mal ganz jenseits von dem, was 2015, 2016 oder sowas war, der Trend ist, finde ich, ja schon deutlich rückläufig, trotz allem. Also was jetzt die Berichterstattung über Afrika oder Lateinamerika angeht, auch in deutschen Medien, da gleichen sich die ja deutschen Medien eher so den amerikanischen an, wo ja das Interesse schon viel früher da weggedrückt worden ist. Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass, klar, das ist, aber ich glaube, das ist so eine Zeit, eine Kurzkonjunktur und zumindest auf der Breite nicht nachhaltig, aber vielleicht hat ja jemand von Ihnen schon da eine Studie oder Forschung oder sowas gemacht.
Forschungsidee oder gibt es schon Ergebnisse zu sowas?
Weder noch, aber trotzdem eine Stellungnahme. Also ich glaube wirklich, die Zeit macht in solchen Sachen eine andere Berichterstattung. Also ja. Bei den Flüchtlingen ist es mir sehr aufgefallen und es freut mich jetzt zu hören, was ich nicht wusste, dass die Klickzahlen da auch gut sind. Das zeigt aber, dass sozusagen diese Klischees, die oft auch in Köpfen sind, wenn wir darüber berichten, wollen die Leute das nicht, dass die vielleicht auch nicht so stimmen und dass es vielleicht auch manchmal darauf ankommt, wie man es macht und so weiter. Und das würde ich ein bisschen auch sagen für die internationale Berichterstattung. Also wir hatten gerade eine Kollegin von Gemma Pörtzgen, von Reporter ohne Grenzen da, die eigentlich so global eher gesagt hat, ja, die ganzen Korrespondentenstellen werden gestrichen. Also es gibt weniger. Und das halte ich wirklich für eine Katastrophe in der Welt, die ganz eindeutig zusammenwächst. Durch bessere Reisemöglichkeiten, durch bessere Kommunikationsmöglichkeiten. Also eine Sache, die mich bei diesem ganzen Flüchtlingsthema immer beschäftigt, also jenseits alles Idealismus, wir müssen einfach sehen, dass diese Armut in diesen Ländern uns einholen wird. Die können wir nicht von uns weghalten. Also auch wenn man ganz egoistisch und pragmatisch denkt, ist es einfach eine Illusion zu glauben, in dieser globalisierten Welt, die so zusammengewachsen ist, kann man sagen, ach, was da hinten in China oder Afrika passiert, das geht uns nichts an. Und insofern hat der Journalismus eine Aufgabe, da zu berichten. Also da würde ich wirklich sagen, einmal bin ich nicht so sicher, ob das Publikumsinteresse wirklich so gering ist, aber irgendwo, wenn wir noch Journalisten uns nennen wollen und nicht nur Unterhaltungsprogramm, dann muss man auch irgendwo dann auch sagen, das hat eine größere Relevanz gewonnen und darüber muss mehr berichtet werden. Und gerade über diese Flüchtlingsbewegungen in Afrika habe ich immer noch das Gefühl, wird zu wenig berichtet, aber mag auch an den Medien liegen, die man gerade wahrnimmt.
Fragen wir mal das Publikum. Was interessiert Sie? Haben Sie vielleicht auch Fragen? Öffnen wir die Diskussion in die größere Runde. Gibt es
Ich habe mal eine ganz andere Frage, und zwar sind ja mit den Flüchtlingen, die nach Deutschland gekommen sind, ganz verschiedene Menschen gekommen, wie Sie schon gesagt haben, unter anderem ja auch Journalisten aus möglicherweise Syrien, Afghanistan und so weiter. Gibt es da eigentlich Projekte, wo Sie jetzt auch bei der Zeit vielleicht gemerkt haben, dass da auch jemand helfen kann, arbeiten kann als syrischer Journalist beispielsweise und eingesetzt werden kann in seinem Beruf?
Also ich antworte da vielleicht zuerst, und zwar die neuen deutschen Medienmacher haben ein Mentoring-Programm, ich glaube seit 2009 oder so, wo sie jungen Menschen mit Migrationshintergrund einen zum Beispiel wie Frau Lobestein an die Seite geben würden als Mentor, und das Gleiche haben sie jetzt seit, glaube ich, 2016 für geflüchtete Journalisten. Also es gibt ein Projekt von den neuen deutschen Medienmacher, wo Mentoren aus den Leitmedien zusammen mit geflüchteten Journalisten arbeiten. Und das macht ja auch teilweise Sinn, weil zum Beispiel gerade bei Köln kann ich mich erinnern, dass ich da abends mit einem SZ-Redakteur saß, der sagte, das gibt's doch nicht, dass das nicht ganz schnell jetzt rauszukriegen ist, was da eigentlich mit der Handynummer geschehen ist. Du brauchst doch nur eigentlich jemanden, der Arabisch kann und es lesen kann. Und ich meine, und welcher deutsch-deutsche Journalist kann's? Also es macht Sinn. Und die neuen deutschen Medienmacher machen es. Ich weiß jetzt nicht, wie es in den Redaktionen jeweils aussieht, wobei also, ihr ja vorbildlich seid.
Also wir haben 2015 einmal ganz bewusst eine Ausgabe geplant, das war eher ein symbolischer Akt erstmal, in erster Linie, wo wir gesagt haben, wir wollen Menschen einladen, die nach Deutschland geflohen sind, und da waren auch Journalisten dabei und haben dann mit denen eine Woche Redaktion gemacht, und da sind dann Kontakte geblieben, und es ist wahnsinnig hilfreich. Also
ich war mal auf einem Rettungsboot auf einer Recherche mit einem eritreischen Kollegen. Also der war da gar nicht als Journalist, aber er war Fotograf und das hat das so viel einfacher gemacht. Also ich habe mehr Verständnis bekommen, die Sprache ist ein Riesenvorteil und ich weiß, dass die SZ mal diesen Kolumnisten hatte, der immer diese wahnsinnig witzigen Kolumnen geschrieben hat, ein syrischer Journalist, also so punktuell gab es das.
Ja, also Reporter ohne Grenzen fördert das auch, die unterstützen auch syrische Journalisten und zum Beispiel Tagesspiegel hat da Projekte gemacht, zumindest auch die in die Zeitung geholt. Wir hatten jetzt in Eichstätt, ich hatte eben so eine Kolloquiumsreihe, hatten wir Tarek Kello zu Gast, ein ganz spannender junger syrischer Journalist, der vor 3 Jahren geflüchtet ist. Natürlich haben die dann auch das Problem, die können nicht unbedingt alleine arbeiten, weil das Deutsch nicht reicht, aber der arbeitet in einem Fernsehteam für Fakt. Die haben schon tolle Geschichten gemacht und er kann vor allem, was wir vorhin gesagt haben, wir müssen weder in die Idealisierung noch in die Dämonisierung rein, das kann der super, weil der hat wirklich den Einblick und hat auch den Blick drauf, dass er kritische Entwicklungen sieht und dass er die Probleme, die Menschen hier haben, zum Teil sehr erschütternd, hat er uns das auch geschildert. Also das ist ungeheuer sinnvoll, aber es ist auch nicht einfach. Weil einfach zum Beispiel bei einer Printzeitung einfach einen syrischen Journalisten, der seit 2 Jahren hier ist, anzustellen, das geht nicht. Ne? Das macht keinen
Glücklich. Aber so eine Art, also im Ausland arbeiten ja viele auch Reporter mit Stringern zum Beispiel. Also das ist durchaus nicht verkehrt, jemanden als Übersetzer zu haben, der selber journalistisch geschult ist, wenn man zum Beispiel in einem Heim recherchiert, in dem wenig Leute Deutsch sprechen. Also so, da gibt es jetzt dauerhaft ist das schwierig, aber auf freier Basis oder so total hilfreich. Mhm.
Ja, also eine Mitschülerin aus meinem Jahrgang von der DJS, die hat Newskammer eben gegründet. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich den aktuellen Stand nicht weiß. Da geht es aber darum, dass Reporter ehrenamtlich junge Newcomer eben mit Migrationshintergrund beziehungsweise auch mit Fluchthintergrund eben dabei unterstützen, zumindest erstmal im Lokaljournalismus Fuß zu fassen. Also das müsste man einfach mal googeln. Jessica Schober heißt sie. Und News oder Newcomer, muss ich jetzt gestehen, weiß ich nicht. Aber ihr könnt ja alle recherchieren. Oder wenn nicht, dann lernt ihr es jetzt. Bei Frau Löwisch.
Gibt es noch weitere Fragen?
Ja, ich hätte noch eine Frage vor allem an Frau Lobenstein, weil Sie das erwähnt haben mit dieser vermeintlichen Übersättigung beim Leser zu dem Thema. Und ich habe immer also das Gefühl, in Redaktionssitzungen, wenn man da einen Artikel vorschlägt, dann muss es immer ein neuer Dreh sein. Und wenn man aber mit Lesern redet, die lesen ja nicht jeden Artikel und die haben ganz viel nicht mitbekommen und vor allem merken sie sich das Ganze nicht, wenn es nicht wiederholt wird. Und da wäre meine Frage, wie Sie das einschätzen, ob wir als Journalisten nicht vielleicht irgendwie ein bisschen viel Angst davor haben, uns zu wiederholen und immer so das Neue suchen, aber das vom Leser vielleicht also entweder gar nicht ankommt oder vielleicht auch manchmal gar nicht gewollt ist.
Also ich glaube, da lügt sich der Leser in seine eigene Tasche, weil die Leser sagen immer, wir finden das, wir wollen keine reißerischen Überschriften, wir haben das alles nicht gelesen. Wenn man sich anschaut, was die Leute lesen, sie klicken auf die reißerische Überschrift. Wenn sie das erste Mal einen Artikel lesen, wo sie das Gefühl haben, ach, da ist schon wieder ein Syrer, der ist aus Aleppo geflohen, das mögen die, glaube ich, nicht. Ich mag es auch nicht als Leserin. Also da weiß ich nicht, inwieweit das stimmt, wenn Leser das sagen. Was ich aber glaube, was wir oft, oder wo wir vielleicht die Prioritäten irgendwie falsch setzen, bei uns als Wochenmedium ist immer, wir konkurrieren natürlich vor allem mit dem Spiegel, mit der FAS und aber auch mit denen, die einfach tagtäglich Nachrichten schrubben und Zeitungen oder Online-Seiten bestücken. Und das ist natürlich eine Konkurrenzfrage. Man will ja nicht nur eine alte Geschichte machen, sondern man möchte auch gerne eine exklusive Geschichte haben oder eine, die der Spiegel nicht hat. Und das finde ich erstmal total legitim, weil ich glaube, dass in dem Punkt Wettbewerb total hilft und Geschichten besser macht und Qualität steigert. Aber ich bin Ihrer Meinung, dass wir es oft überziehen. Und dass wir beim Thema Flucht und Asyl und Migration fällt mir immer wieder auf, wie sehr man bei Grundlagen ansetzen muss. Wir hatten das bei der Debatte um den subsidiären Schutz. Also ich weiß, dass vor ein paar Tagen hat der sächsische Ministerpräsident ein Interview im Deutschlandfunk gegeben und hat über diese Menschen, das sind ja vor allem Syrer, die das in Deutschland betrifft, gesagt, naja, ging es um Familiennachzug, das sind ja die Menschen, die müssen eh ausreisen und können nicht, weil sie keine Papiere haben, dann müssen wir das halt schneller machen. Also der hat ganz offenkundig von Menschen gesprochen, die einen Abschiebebescheid in der Tasche hatten. Und das war dieses Morgeninterview und da hat man dann nicht die Zeit als das verstehe ich auch, dass dann der Interviewer da nicht dazwischen geht und einmal grundsätzlich darüber redet, was subsidiärer Schutz ist, aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie komplex das Thema ist, wie Abschiebungen, wahnsinnig komplex, also wenn wir über Narrative sprechen, das Narrativ, die wollen alle nicht raus. Es gibt einen Haufen Leute, die das Land verlassen müssen und das auch tun würden, wenn ihr Heimatland ihnen Papiere ausstellen würde. Nicht nur, aber auch. Und sozusagen diese Differenzierung immer wieder einzufordern, selber zu tun, auch selber nicht müde zu werden, die zu machen, auch auf wenig Platz, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und trotzdem würde ich immer sagen, die Geschichte, die noch niemand geschrieben hat, ist die bessere.
Aber es stimmt, es gibt eine Diskrepanz. Also ich habe mal auch mit Qualitätsmanagement beim BR zu tun gehabt. Und es ist ganz interessant, wenn man Zuschauerbefragungen macht, also gut, abgesehen davon, dass sie dann alle eigentlich Arte und Dreisat anschauen, was natürlich nicht stimmt. Die beantworten, finde ich, sehr nachvollziehbar die Fragen, zum Beispiel was das Bayern-Bild betrifft. Ja. Und man schimpft zwar nicht über die eigene Anstalt, aber zum Teil bin ich schon auch erstaunt darüber, welches Bayern-Bild wir nach wie vor vermitteln. Ja. Also als ob es da draußen keinen Italiener gäbe, keinen Vietnamesen gäbe auf dem Land und die auch Grüß Gott sagen können. Also das ist absurd. Also da ist schon was dran.
Hier gibt es noch eine Frage.
Ja, es gab vor, ich weiß nicht mehr wann das war, das muss 2016 gewesen sein, ich glaube es war eine Ausgabe vom Zeitmagazin, die war halb auf Deutsch und halb in Arabisch. Das war damals, glaube ich, ein sehr aufwendiges, aber sehr spannendes Projekt, was auch sehr gut ankam. Ich habe mich gefragt, auf der einen Seite von der journalistischen Perspektive, das kann man ja nicht wöchentlich machen, das kann man wahrscheinlich auch nicht monatlich machen, aber sollte man sowas zum Beispiel machen, um die Zeit für viele Menschen, in der sie vielleicht Deutsch noch nicht lesen können oder verstehen können, zu überbrücken und trotzdem Dinge näher zu bringen? Und auf der Forschungsebene, gibt es irgendwie Hinweise darauf, dass Menschen, die geflüchtet sind, wenn sie die Möglichkeit haben, in ihrer Muttersprache Informationen zu dem Land, in dem sie dann leben, zu bekommen, ob das für zum Beispiel Integration hilfreich ist oder nicht?
Ja. Ich glaube, einmal zur Zeit die Frage.
Das war sehr aufwendig, vor allem für die Layouter, weil man Arabisch andersrum liest als Deutsch und das ist echt schwierig gewesen, das so zu layouten, dass beides funktioniert. Am Ende musste man das Heft dann so umdrehen und dann ging das. Das Fernsehen hat das viel gemacht. Ne? Es gab die Sendung mit der Maus und diese
Info. Bayerischer Rundfunk hat sogar eine App entwickelt, wenn ich mich recht erinnere.
Also Print ist schwer, würde ich sagen.
Für Flüchtlinge explizit.
Vielleicht dann kurz als zweite Frage noch dazu. Gibt es sowas, so einen Trend wie die Multikulturalisierung der Medien in Deutschland? Also ich kenne das aus Australien, aber auch in Kanada, die seit den 70er Jahren sehr intensiv auch von der Regierung gepusht worden für mehrsprachige Medien, auch öffentlich-rechtliches Medien, die in vielen Sprachen senden. Haben wir eine Entwicklung dahin jetzt auch vielleicht ausgelöst durch die letzten Jahre?
Es ist wie so oft, dazu gibt es meines Wissens noch keine Forschung. Also wüsste ich nicht, dass da eine Forschung gibt. Vom Eindruck her würde ich sagen, es gibt jetzt schon, also das haben wir eben eigentlich auch gehört, es gibt schon bei einigen Zeitungen jetzt den Versuch, das stärker zu machen, was es früher nicht gab. Es gibt aber zum Beispiel immer noch einen ganz geringen Migrantenanteil in Medien. Also jetzt auch bei Flüchtlingen habe ich ja eben selber gesagt, da ist oft das Sprachproblem, aber ich meine, wir haben hier genug Deutschsprachige und ich würde auch sagen, vor allem in den höheren Etagen, was einfach entscheidend dafür ist, dass sich auch Perspektiven ändern, sind das wirklich im Vergleich zur Bevölkerungsanzahl, ist es immer noch je nach Medium 4-5%, während wir 20% Bevölkerungsanteil haben. Das ist tatsächlich ein Problem, wobei ich nicht sagen würde, damit, also das kennen wir aus der Gender-Debatte, man löst nicht einfach nur dadurch, dass die drin sind, man muss auch sozusagen den Blick ändern und die Strukturen ändern. Also ich glaube, es gibt mehr in der Richtung, das glaube ich schon, aber nur nach einem persönlichen Eindruck, nicht nach einer wissenschaftlichen Studie. Aber es könnte noch deutlich mehr sein. Und das, was Sie gefragt haben, es gibt auch jetzt eine ganze Menge Angebote in Apps und so weiter oder von der Deutschen Welle natürlich und so weiter. Ich kenne jetzt keine Erhebung, die sozusagen speziell erforscht, wie sich das auf die Integration auswirkt. Das ist wahrscheinlich auch sehr schwierig. Das lässt sich immer, Medien sind so allgegenwärtig, dass sich das nicht isolieren lässt. Aber man kann ja davon ausgehen, dass es natürlich hilft. Es gibt schon dieses Problem, das hat der Tarek Kello bei uns auch sehr eindrücklich geschildert, dass natürlich die Flüchtlinge, die schlecht Deutsch sprechen, also nicht Deutsch sprechen, aber schlecht Deutsch sprechen, dann eher auf Al Jazeera und so weiter ausweichen. Und er hat sehr eindrücklich geschildert, ein Facebook-Freund von ihnen, er ist halt in Leipzig, der Tarek Kello, ein Facebook-Freund in München, als hier dieser schreckliche Amoklauf war, von dem, und der wusste nicht, ob er rausgehen kann. Hat jetzt Tarek Kello in Leipzig angerufen und gesagt, sag mal, weißt du, ob ich rausgehen kann? Du bist doch Journalist. Ich sagte, ich bin in Leipzig, ich kann dir das nicht sagen, aber guck ARD. ARD, wo finde ich das? Und dann hat er es beschrieben, der hat es aber einfach nicht gefunden und hat gesagt, also der spricht schon ein bisschen Deutsch. Er ist daraufhin an MDR gegangen, hat gesagt, mach doch Programm in einfacher Sprache für solche Leute. Und das könnte vielleicht mal, das kann ja auch für eine Journalistenschule oder so ein ganz schönes Projekt sein. Es gibt ja schon mal so Versuche, einfache Sprache überhaupt mehr zu machen. Wir wissen ja auch, dass Kindernachrichten, da gibt es tatsächlich Studien, sind sehr gerne von Erwachsenen gelesen werden. Und ich glaube, da könnte man, es gibt schon auch Projekte in der Richtung, aber was sein Anliegen war eben auch genau die aktuelle Berichterstattung, dass das fehlt. Also da gibt es dann lauter Programme, wo man weiß, wie man sich in Deutschland zurechtfinden muss und wie der Staat hier organisiert ist, so Bildungsprogramme, aber nicht dieses, jetzt ist in München ein Attentat, darf ich vor die Tür gehen oder nicht. Und das fand ich eine ganz schöne Anregung.
Ich fände es auch ganz interessant, wenn das, also es gab ja jetzt ein paar Jahre lang so eine Phase, wo eben unheimlich viele ausprobiert wurde und unheimlich viele Projekte und kleinere und größere geschaffen worden sind. Und ich glaube, jetzt wäre es langsam mal Zeit, die zu evaluieren und zu gucken, was eigentlich funktioniert oder gut funktioniert oder was besser und was schlechter funktioniert, um dann eben auch Programmen und Projekten, die richtig gut funktionieren, das heißt mit anderen Worten, die Leute erreichen, die sie erreichen wollen und sollen und denen deren Bedarf an Informationen decken, also um die dann stärker fördern zu können. Und ich muss sagen, ich weiß es einfach nicht, welches, also ob zum Beispiel ein zweisprachiges Zeitmagazin oder die Taz hat ja auch, also gibt ja jetzt, die Taz und ein anderes Medium hat jetzt so ein türkisches, türkischsprachig und einfache Sprache und bla und blub. Also was davon eigentlich nur schön ist und was effektiv ist.
Also im Rundfunk war es ja so, da gab es ja früher die Ausländerprogramme. Ne? Also Migration findet ja schon bekanntlich eine Weile in diesem Land statt. Es gab ein spanisches Programm, es gab ein griechisches Programm, italienisches und so weiter. Das ist abgeschafft worden. Ich finde eigentlich auch zu Recht, ich finde es schon richtig, dass die deutsche Sprache die Sprache ist, in der gesendet und auch geschrieben wird. Ich finde allerdings die Sichtbarkeit derer, die anders ausschauen, das sollte auch ein Thema mal werden. Und da finde ich zum Beispiel, also ich fände es interessant, wenn man da mal forschen würde, auffallend beim ZDF, wenn Sie das mal einfach mal eine Woche lang anschauen, die Präsentatoren anschauen, die Themen anschauen, inzwischen die Unterhaltungsprogramme anschauen, also Primetime, eine Serie, in der endlich mal eine Ärztin türkischstämmiger Art nicht mit Kopftuch rumläuft, Wein trinkt, so wie es, Entschuldigung, auch in der Realität ist. Und als wir von den neuen deutschen Medienmacher, ich bin ja dann manchmal auch das, bei der Süddeutschen waren, ich habe die mal darauf aufmerksam gemacht, dass selbst wenn sie ihre Abonnenten vorstellen, da ist keine Fatima Mian dabei, da ist keine Breschka Fahad, die seit 20 Jahren Abonnentin ist, dabei. Das sind, also da ist immer noch schon ein sehr weißer Tunnelblick.
Hierzu kann ich mit Forschung dienen. Das stimmt ganz einfach. Also es gibt, alle Inhaltsanalysen zeigen, Migranten sind unterrepräsentiert im Informationsprogramm. Total. Und sie sind stereotypisiert. Also das Kopftuch ist ein Dauerbrenner. Wenn ich irgendwie, ist halt schön plakativ. Ne? Wenn ich irgendwie zeigen will, das sind die anderen, Kopftuch. Also das ist leider so. Und, ja.
Aber ja. Es ändert sich ja was. Inzwischen sitzen auch 4 Frauen und ein Mann. Wahnsinn. So als ich beim Fernsehen angefangen habe, oh mei, oh mei, oh mei.
Ja, also vieles ändert sich, trotz einiger Herausforderungen, über die wir auch gesprochen haben in den letzten Jahren, die Berichterstattung vielleicht hatte. Ja, nicht nur die Berichterstattung, sondern auch viele andere Bereiche. Da kann man jetzt nur reflektieren, das haben wir versucht, daraus kann man auch lernen. Daraus ergeben sich vielleicht auch viel größere Fragen noch für Medienberichterstattung, aber auch die Organisation von Medien und ähnlichen Fragen. Ja, ich glaube, da können wir noch viel forschen. Sollten wir auch. Da bleibt hoffentlich auch die Forschung mit dem Journalismus weiter in Verbindung. Wir lernen auch viel aus den Medien und ich hoffe andersrum auch. Und wir haben hoffentlich heute auch viel voneinander gelernt. Ich fand es unheimlich interessant. Ich hoffe, für Sie war es auch interessant. Ich möchte mich jetzt zum Abschluss zum einen für allen Teilnehmern bedanken. Ich möchte mich bei Frau Löwitsch und der Deutschen Journalistenschule bedanken für die Kooperation. Ganz besonders bedanken auch bei Herrn Goodwin und auch gratulieren nochmal zum Geburtstag, der nämlich an seinem Geburtstag heute den ganzen Tag dabei war. Also, kommt zu dir. Alles Gute und vielen Dank. Und natürlich den Panelistinnen hier für die Diskussion und Verena Schulze-Parzling für die Organisation, Hanna Schimpel für die Hilfe bei heute und nach all dem Dank wünsche ich einen, den habe ich noch vergessen?
Der Technik.
Der Technik, vielen Dank.
Ja.
Ja, allen vielen Dank für die schöne Diskussion, den schönen Tag und ich glaube, jetzt haben wir uns auch ein Wochenende verdient und dann noch einen schönen Nachhauseweg. Danke.
Was ich zum Beispiel bei Giovanni